Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Wort Gottes für den heutigen Sonntag lesen wir Apostelgeschichte 16, 19 bis 34. Apostelgeschichte 16, 19 bis 34. Als aber ihre Herren sahen, nämlich die der Magd, von der Paulus den Wahrsagegeist ausgetrieben hatten, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn ausgefahren war, nahmen sie Paulus und Silas, zogen sie auf den Markt vor die Obersten und führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Menschen machen unsere Stadt irre. Sie sind Juden und verkündigen Gebräuche, welche uns nicht erlaubt sind anzunehmen noch zu tun, weil wir Römer sind. Und die Volksmenge erhob sich wider sie, und die Hauptleute ließen ihnen die Kleider abreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, dass er sie sicher verwahre. Der, als er solchen Befehl empfangen hatte, warf sie in das innere Gefängnis und legte ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass sich die Grundfesten des Gefängnisses bewegten, und sogleich öffneten sich alle Türen und die Bande aller lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlafe fuhr und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir nichts Übles, denn wir sind alle hier. Er forderte aber ein Licht und sprang hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen und führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Und er wurde sogleich getauft, er und alle die Seinen. Und er führte sie in sein Haus und setzte ihnen einen Tisch vor und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er an Gott gläubig geworden war. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, in mindestens dreifacher Weise bricht Gottes Macht hier die Ketten, und deshalb habe ich auch der Predigt das Thema gegeben: Gottes Macht bricht Ketten. Zum Ersten die Ketten der Finsternis, mit denen das Mädchen gebunden war. Das hatten wir am letzten Sonntag gehört, dass Paulus in göttlicher Vollmacht den Geist der Schlange, den Wahrsagegeist, austreibt. Aber nun schlagen die Mächte der Finsternis zurück. Damit müssen Boten Gottes immer rechnen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Fürstentümern und Gewalten der unsichtbaren Welt. Das Mädchen kann nun nicht mehr wahrsagen. Das Geschäft bricht ein, der Rubel rollt nicht mehr. Ihre Herren sind stinksauer, sie rennen zu den Stadtoberen. Sie schwärzen Paulus und Silas an, die machen Stunk, die schädigen die Wirtschaft. Und Ruhe ist bekanntlich erste Bürgerpflicht. Auch die Volksmenge lässt sich schnell gegen die beiden aufwiegeln, und so wird kurzer Prozess mit ihnen gemacht. Die Obergewänder werden ihnen heruntergerissen, sie werden ausgepeitscht, offensichtlich ziemlich heftig, denn wir lesen Vers 23, und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis. Und schon sind Paulus und Silas hinter schwedischen Gardinen. Der Kerkermeister bekommt den ausdrücklichen Befehl, die beiden sicher zu verwahren. So wirft er sie ins innere Gefängnis und lässt sicherheitshalber noch ihre Füße in den Block legen. So sieht die Situation zunächst alles andere als wunderbar aus für die beiden. Der Rücken spannt vom verkrusteten Blut, tiefe Striemen haben die Peitschen in den Rücken gerissen, sie haben rasende Schmerzen. Sie sind völlig erschöpft, an den Händen gekettet, die Füße im Block, und vor dem dunklen, muffigen Kellerverlies steht die Wache. Erst um Mitternacht kehren die Kräfte langsam zurück. Da ist die Frage: Wieso sind die beiden hier? Wir hatten am Sonntag vor 2 Wochen das Thema, dass es schwer, ja unmöglich ist für Menschen, andere Menschen zu erreichen, sie unters Wort zu bringen, sie zum Heil zu führen. Das muss der Herr tun, das Herz auföffnen. Und hier zeigt uns der Herr, durch seine mächtige Hand soll das geschehen. Ich hätte das Predigtthema auch nach Psalm 98, Vers 1 etwa nennen können, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Wir sehen, wie Gott Wunder tut, wie Gott eine gewaltige Rettungsaktion startet und wie Gott diese Rettungsaktion von langer Hand vorbereitet hat. Da können wir Monate zurückgreifen. Seit Monaten sehen wir, wenn wir den Überblick haben, wie Gott zielstrebig auf das Heil des Gefängnisaufsehers hinarbeitet. Paulus war mit seinen Leuten durch Kleinasien geirrt, ziellos. Überall hat er Möglichkeiten gesucht, Menschen das Evangelium zu sagen. Aber nirgends lässt Gott eine Möglichkeit zu. Paulus wird sich gewundert haben, Herr, warum hinderst du mich, dein Werk zu tun? Warum verschließt du überall die Türen? Gott schließt Türen zu und keine auf, wochenlang, monatelang. Auch das gehört zu den Wundern Gottes, dass Gott seine Boten dahin führt, wo er sie haben will und sie dort nicht wirken lässt, wo er sie im Moment nicht haben will. Gott will Paulus in Philippi haben. Gott hat den Kerkermeister im Visier. Und das Evangelium muss zu ihm. Und so haben wir gehört, wie das Missionsteam nach Philippi kam. Aber wie sollen sie nun in Philippi den Gefängnisaufseher erreichen? Sie wissen wahrscheinlich noch nicht mal wirklich von ihm. Außerdem wäre dieser Mann gar nicht vorbereitet gewesen, das Evangelium zu hören mit Ernst und es anzunehmen. Gott aber hat Mittel und Wege für jedes Werk, das er getan haben will. Und so wissen wir jetzt, warum Paulus und Silas im Gefängnis sind. Aus dem einfachen Grund, weil Gott sie jetzt genau dort haben will. Auch für uns, liebe Geschwister, ist das immer wieder wichtig zu sehen. Die beiden sind nicht dort, weil es den Feinden Jesu gelungen ist, einen Sieg zu erringen, auch wenn es im Moment so aussieht. Sie sind dort, weil der Herr sie jetzt dort haben will. Die beiden wissen das im Moment wohl so noch nicht. Das ist es ja, liebe Geschwister, was auch uns als Kindern Gottes oft so viel Mühe macht. Wir sehen den Weg, der uns vielleicht überhaupt nicht gefällt. Wir sehen die Lage, in die Gott uns gebracht hat, die vielleicht mit viel Not und Schmerzen verbunden ist. Aber wir sehen nicht das Ziel. Dabei dürfen wir wissen, jede Not, jede Schwierigkeiten, die Gott im Leben seiner Kinder zulässt, hat ein Ziel zum Guten. Gott will damit Heil schaffen, sei es an uns oder an anderen. Der Gefängnisaufseher ist bisher noch nicht beeindruckt. Der hat seine Gefangenen auspeitschen lassen und weggesperrt. Er schläft gut. Dass er Heil braucht, davon hat er keine Ahnung. Und ohne eine besondere Situation würde sich dieser Mann wohl schwerlich mit der Botschaft des Evangeliums befassen. Aber diese besondere Situation zu schaffen, ist für unseren Herrn kein Problem. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Davon leben wir als Gemeinde Jesu, davon leben wir als Gotteskinder. Diese Wunder erleben wir nicht tagtäglich zuhauf, aber wir können uns darauf verlassen, dass sie zum rechten Zeitpunkt eintreffen. Und wir dürfen gespannt sein, liebe Geschwister, welche Wunder der Herr auch in unserer Gemeinde noch tun wird. Das nächste Wunder, das Gott in Philippi tut, Paulus und Silas bekommen neue Kraft. Wie es Gottes Wort sagt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, da sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Das ist durchaus ein Wunder, dass die körperlich und wohl auch seelisch Zerschlagenen Kraft bekommen, um den Herrn zu loben in dieser Lage. Die Bibel berichtet uns nicht, wieso Paulus und Silas erst um Mitternacht anfangen, mit dem Singen zu beginnen. Haben ihre körperlichen Kräfte so lange gebraucht, bis sie dazu in der Lage waren? Haben sie sich geistlich und seelisch erst wieder sammeln müssen? Haben sie erst einen inneren Weg zurücklegen müssen, vom Murren und Klagen bis zum Loben und Preisen? Wir wissen es nicht, aber liebe Geschwister, denkbar ist das schon. Auch Paulus und Silas sind ja keine Superhelden, keine Übermenschen. Das sind Gottes Kinder mit Anfechtungen und menschlichen Schwächen, ganz genauso wie wir auch. und dass die beiden zunächst mal wohl erst entmutigt und niedergeschlagen waren, dürfen wir durchaus annehmen. Versetzen wir uns in ihre Lage. Gerade hat Gott sein Werk in Philippi durch sie angefangen. Lydia ist zum Glauben gekommen, hat sich taufen lassen mit ihrem Haus. Einer Magd hat Paulus den Wahrsagegeist ausgetrieben. Eine kleine Gemeinde beginnt zu entstehen und schon werden sie außer Gefecht gesetzt. Da drängt sich die Frage auf, Herr, warum? Wie kannst du das zulassen? Und ich denke, das wird auch für einen Paulus durchaus die erste Frage gewesen sein. Herr, was soll das jetzt? Die kleine Gemeinde braucht uns doch. Die sind noch so wenige, die sind so jung, die sind so unreif im Glauben. Soll es dem Teufel schon gelingen, dieses kleine Pflänzchen in Philippi im ersten Anfang schon wieder zu zerstören? Auch Kinder Gottes, auch Menschen voll Heiligen Geistes brauchen eine gewisse Zeit, bis sie von diesen naheliegenden menschlichen Überlegungen zur tieferen göttlichen Erkenntnis der Lage kommen. Und die heißt, es ist immer Gottes Hand im Spiel. Nicht der Teufel hat sie ins Gefängnis geworfen. Der hat sicher auch kräftig mitgemischt. Der war böse, weil sie seinen Wahrsagegeist aus dem Mädchen ausgetrieben haben. Er hatte die Menschen der Stadt in Aufruhr versetzt. Er hat dafür gesorgt, äußerlich betrachtet, dass Paulus und Silas aus dem Verkehr gezogen werden. Ab in den Kerker, ins dunkelste Loch, versichert und verwahrt. Da können sie den Ratten predigen. Der Teufel reibt sich wohl durchaus die Hände und denkt, denen haben wir das Handwerk gelegt. Aber liebe Geschwister, das ist immer wieder das Gewaltige. In all dem ist der Teufel mit seinem Treiben doch nur der Handlanger Gottes gewesen. Weil Gott seine Boten im Gefängnis braucht, deshalb ließ er all das zu. Und so hat der Teufel mit seinem Toben gegen das Werk Gottes nichts anderes vermocht, als Paulus und Silas direkt an den nächsten Ort ihres geistlichen Wirkens zu bringen. Das haben Paulus und Silas sicher noch nicht geahnt, als sie anfangen, um Mitternacht Gott zu loben und zu preisen. Aber sie haben sich nun, so gegen Mitternacht, vor Augen gestellt, Gott macht keine Fehler. Und wenn er jetzt im Gefängnis ist, dann ist das der Ort, an dem uns Gott haben will, auch wenn wir noch nicht verstehen, warum. Und so kommen sie nicht nur zum Beten, dass Gott ihnen Kraft gibt in ihrer Lage, dass er die Schmerzen lindert, dass er verhindert, dass sich schwere Entzündungen und Geschwüre in ihren Wunden bilden und vor allem, dass er sie wieder rausholt. Ich kann mir vorstellen, dass sie für all das auch gebetet haben. Aber nicht nur. Vor allem loben sie Gott. Sie klagen nicht, sie jammern nicht, sie grübeln nicht, sie loben. Liebe Geschwister, das ist der Unterschied, dass Gott Menschen verändert. Dass man schweigen kann in der Not, zäh und verbissen, auch unter großen Schmerzen, das haben wir bei Karl May gelernt. Wenn der tapfere Old Shorehand am Marterpfahl der Indianer steht und gequält wird, da verzieht er keine Miene und gibt keinen Laut von sich. Aber loben und danken in einer solchen Lage, das kann nur der, den der Herr trägt und hält, der im Geist tiefer sieht als die äußere Lage. Die spannende Frage ist, trägt das, dieses Vertrauen auf Gott? Oder ist das nur wie das Pfeifen im Walde, wenn einer allein unterwegs ist, die Angst hochsteigt und sich selbst Mut zusingt? Wohl schon in den 70er oder 80er Jahren wurde das Wort verbreitet, Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. Liebe Geschwister, wenn das so wäre, dann hätten Paulus und Silas jetzt ganz alt ausgesehen. Denn ihre Hände waren gefesselt und ihre Füße lagen im Block. Aber der Gott der Bibel, unser Vater im Himmel, ist kein gliedloser Torso. Das ist ein ganz unsinniger Satz. Ich bin immer wieder erschrocken, wie viele Leute diesen Satz gedankenlos, wahrscheinlich wohlmeinend nachblabbern. Aber es ist ein ganz unsinniger Satz, der aus dem allmächtigen Gott einen ohnmächtigen, amputierten Krüppel macht. Nein, Gott ist keiner, der auf unseren Beistand angewiesen wäre. Er ist der lebendige, allmächtige Gott, der mit seiner starken Hand unsere Verhältnisse ändern kann, wann und wie immer er will. Und wenn er will, wird ihn nichts aufhalten. Und hier will Gott eingreifen, selbst direkt und unleugbar mit starker Hand, dass die Wände wackeln im wahrsten Sinn des Wortes. Und die Schilderungen legen nahe, dass es sich um kein gewöhnliches Erdbeben handelt. Es wird nicht von gewaltigen Schäden berichtet, sondern von offenen Türen. Es geht nicht um Zerstörung, sondern um Befreiung. Die Ketten fallen ab, die Fußblöcke springen auf und die sorgfältig verschlossenen Türen öffnen sich. Und jetzt tritt der auf die Bühne, wegen dem Gott das alles inszeniert hat, der Kerkermeister. Der fährt mitten in der Nacht aus dem Schlaf hoch, geweckt von einem gewaltigen Erdbeben. Seine erste Sorge sind die Gefangenen, für sie haftet er persönlich. Er stürzt zu den Zellen, er starrt auf die Gefängnistüren, alle sind offen. Im Augenblick ist ihm klar, die sind alle weg. Was sonst? Die wären ja dumm, wenn sie im Gefängnis blieben, wo sie ungehindert raus können. Das ist dem Kerkermeister so zwingend klar, dass er noch nicht mal genauer nachsieht. Das ist das Schlimmste, was ihm passieren kann. Seine Vorgesetzten werden das gar nicht lustig finden, seine Existenz ist ruiniert, er zieht das Schwert, um sich das Leben zu nehmen. Da kommt aus einer Zelle die Meldung, wir sind alle hier. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob uns das jedes Mal, wenn wir diesen Satz lesen, vor Augen haben, das ist das nächste große Wunder, das Gott da getan hat. Wir sind alle hier. Warum sind die noch alle hier? Die Türen sind offen. Gott hat sie geöffnet. Die Ketten sind abgefallen, die sind frei. Gott hat sie befreit. Also nichts wie weg. Das wäre doch auch geistlich naheliegend gewesen, denn Petrus hat Gott ja auch aus dem Gefängnis geführt. Warum nicht den Paulus und den Silas? Man könnte geradezu fragen, machen die jetzt nicht Gottes Befreiungswerk zunichte, wenn sie trotz der offenen Türen im Gefängnis sitzen bleiben? Warum sind die alle geblieben? Bei Paulus und Silas mag man es noch verstehen. Denen muss der Heilige Geist irgendwie gezeigt haben, ich brauche euch hier noch. Geht da nicht raus. Die Türen sind aus einem ganz anderen Grund offen. Aber all die übrigen Gefangenen, was hat die gehalten? Kein einziger ist gegangen. Das weiß Gott allein. Aber er hat sie zurückgehalten. Als der Kerkermeister das sieht, ist ihm sofort klar, hier muss eine übernatürliche Macht ihre Hand im Spiel haben. Und die hat gewiss etwas zu tun mit den beiden, die er erst am Abend zuvor in Gewahrsam genommen hat. Diese beiden Männer haben etwas mit dem lebendigen Gott zu tun. Liebe Geschwister, Gott tut solche Wunder auch noch heute. Als ein Beispiel aus der aktuellen Missionsgeschichte, aus dem Bericht von der deutschen Missionsgemeinschaft Sinsheim, was ich vor einiger Zeit gelesen habe. Ich weiß nicht ganz genau, wann es passiert ist, irgendwann in den letzten Jahrzehnten. Im Süden Äthiopiens stürmen schwer bewaffnete Polizisten einen Gottesdienst. Sie schnappen einige Christen und bringen sie ins Gefängnis. Unter ihnen auch der 15-jährige Tesfai, also ein Junge. Er wird verhört, vor ihm steht der Kommandant, groß und breitschultrig, mit kleinen blitzenden Augen und einer riesigen platten Nase sieht er aus wie ein Ungeheuer. Er fährt den Tesfai an, Mensch, du bist noch so jung, sag diesem Jesus ab und wir lassen dich laufen. Tesfais Herz klopft wie wild, die Schweißperlen rinnen über sein Gesicht, aber Jesus absagen, den verleugnen, der sein Leben für ihn gegeben hat, unmöglich. Leise, aber klar und deutlich sagt er, ich kann nicht. So wird er abgeführt und mit einer schweren Eisenkette an einen Mörder gekettet. Ein paar harte Maiskolben und abgestandenes schmutziges Wasser sind alles, was er zu essen und zu trinken bekommt. Und so vergehen die Woche. Aber Tesfai singt christliche Lieder und wenn er das tut, dann flucht der Mörder an seiner Seite nur noch ganz leise. Und manch ein Gefangener wischt sich verstohlen eine Träne aus den Augen. Sing weiter, sagen sie, und bet für uns. Und sie bitten ihn nach einiger Zeit, erzähl uns von diesem Jesus. Und dann erzählt er eine Geschichte nach der anderen, alles, was er im Gottesdienst gehört und gelernt hat. Und die ersten Gefangenen fangen an, an Jesus zu glauben, weil ihnen der Herr das Herz auftut. 2 Monate sind vergangen, Manchmal, wenn er an die Ereignisse der letzten Monate zurückdenkt, überfällt ihn eine unsagbare Angst und eines Nachts betet er: O Herr Jesus, ich kann nicht mehr, halt du mich fest. Und dann ist da dieser stechende Schmerz im Knöchel, die Kette hat eine tiefe Wunde ins Bein gerieben, das tut so weh. Aber plötzlich lässt der Schmerz nach. Tesfaye greift nach unten, er spürt die Kette an seinem Bein nicht mehr. Vorsichtig tastet er nach ihr und erschrickt, die Kette ist gerissen. Aufgeregt wartet er, bis die nächste Wache zur Kontrolle kommt. Er zeigt auf seine Kette, der Wächter reißt entsetzt die Augen auf, als müssten ihm jeden Augenblick die Augen aus dem Kopf fallen. Er flüstert, das ist ja unmöglich. Noch einmal leuchtet er mit seiner Taschenlampe hin, aber es gibt keinen Zweifel, die starke Eisenkette ist einfach zerrissen. Ängstlich sieht sich die Wache nach allen Seiten um. Das geht ja nicht mit rechten Dingen zu. Dann sagt er zu Tesfaye, verhalt dich ruhig, wehe, du versuchst zu fliehen. Dann geht er. Bald darauf wird der Wachposten vor der Zelle verdoppelt. Früh am nächsten Morgen wird Tesfaye aus der Zelle geholt. Wieder steht er vor dem breitschultrigen Kommandanten. Der sagt, hör zu, Junge, was in dieser Nacht geschehen ist, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Unsere stärkste Kette ist zerrissen, einfach so. Höchst seltsam ist das. Macht eine längere Pause und dann sagt er, war das am Ende dein Gott? Wer weiß, du hast deinem Gott vertraut, vielleicht war er es, der dir geholfen hat. Deshalb helfe ich dir auch, du bist frei. Gottes Macht bricht Ketten, liebe Geschwister, bis heute. Gottes Macht ist dieselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und seine Macht bricht nicht nur Ketten an Händen und Füßen, seine Macht bricht auch die Ketten, mit denen die Gedanken der Menschen gebunden sind, dass sie Jesus nicht sehen, nicht erkennen und nicht nach ihm fragen. Und diese Macht bricht nun Gott auch über dem Kerkermeister in Philippi. Der, wie gesagt, ist schon in der Nähe der Zellen, er lässt sich Licht bringen, als er die Stimme des Paulus hört, er stürzt zu Paulus und Silas hinein in die Zelle, er fällt ihnen zitternd zu Füßen. Und dann führt er sie aus der Zelle hinaus und fragt, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das muss Gott wirken, dass Menschen diese Frage stellen. Wir können ihnen dann die Antwort drauf geben und die sollten wir dann auch parat haben, aber wir können sehr wenig tun, dass Menschen diese Frage stellen, dass sie sie mit Ernst stellen. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Die Antwort des Paulus ist kurz und klar, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus. Wir sind ja immer wieder einmal beim spannenden Verhältnis von Erwählung und Bekehrung. Vom Herrn, der die Herzen auftut und von der Entscheidung des Menschen. Und wir wissen, Gott schafft beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Mir ist in der Vorbereitung aufgefallen, meist haben wir bei diesem Satz das ganze Augenmerk auf der Aussage, Gott schafft. Das ist richtig. Wir müssen aber auch genau hinsehen, was Gott schafft. Gott schafft auch das Wollen. Das dürfen wir nicht übergehen. Gottes Erwählung geht am Wollen des Menschen nicht vorbei. Sie nimmt den Menschen mit seinem Willen in den Vorgang der Bekehrung hinein. Der Mensch wird durchaus gefragt, willst du? Dass er dann Ja sagen kann, das gibt ihm Gott, aber er wird gefragt. Der Mensch wird aufgefordert und aufgerufen. Tu Buße, kehr um, glaub an den Herrn Jesus. Mit ganzem Ernst. Wir sehen das bei Paulus. Paulus sagt nicht, du, was du tun kannst, gar nichts. Gott muss alles tun. Wäre richtig. Aber Paulus sagt das nicht. Der Mensch wird in die Entscheidung gerufen. Auf die Form kommt es dabei nicht an. Wir kennen verschiedene Formen. Ob einer bei einer Evangelisation nach vorn gerufen wird, ob Menschen aufgefordert werden, die Hand zu heben und später zur Aussprache zu kommen, ob sie zu Hause die Hände falten, auf die Knie gehen, ihr Leben dem Herrn anvertrauen, das alles sind Formfragen. Eines muss klar sein, wenn Menschen nach vorn kommen, wenn Menschen ihre Hand heben, um zu zeigen, ich will ab heute zum Herrn gehören, wenn Menschen sich taufen lassen und ganze Sache mit dem Herrn Jesus machen, dann ist das alles nur möglich, weil der Herr sie gezogen hat, weil er ihnen das Herz auftut, weil er sie gerufen, weil er das Wollen und das Vollbringen geschaffen hat. Aber wenn der Herr das Herz auftut, dann sollte der Mensch nicht zögern, sein Leben dem Herrn in einer klaren Entscheidung anzuvertrauen und sich taufen zu lassen. Denn mit einer klaren Bekehrung und mit der Taufe ist für den Menschen selbst und für seine Umwelt klar, ab jetzt gehört dieser Mensch zum Herrn. Das ist auch wichtig für die Heilsgewissheit des Einzelnen, dass er weiß, ich stehe in einer geklärten Beziehung zum Herrn. Ich habe das Wort der Gnade nicht nur gehört, ich habe es angenommen. Ich habe Vergebung meiner Sünde, ich gehöre zum Herrn. Genau das tut der Gefängnisaufseher. Er nimmt das Heil an und lässt sich taufen und all die Seinen. Wir sehen, Gott führt sein Werk zum Ziel. Wir blicken nochmal zurück, wie er den Paulus gehindert hat, in Kleinasien zu verkündigen, wie er sie durch die Vision, durch das Nachtgesicht hinübergeführt hat, nach Mazedonien, in Philippi und dort ins Gefängnis. Gott führt sein Werk zum Ziel, das tut er auch heute. Auch heute werden Widerstände wach. Damit müssen wir rechnen. Überall, wo das Evangelium weitergesagt wird, tritt der Teufel auf den Plan, um es zu stören. Und er hat immer wieder scheinbare Erfolge. So wie bei Paulus und Silas auch. Sie werden ausgepeitscht, ins Gefängnis geworfen. Scheinbar war es dem Teufel gelungen, die Boten des Evangeliums wegzuschließen und ihnen das Handwerk zu legen. In Wirklichkeit aber hat er sie genau dorthin gebracht, wo der Herr sie haben wollte. Liebe Geschwister, so werden auch wir immer wieder erleben, wie der Teufel versucht, unsere Arbeit zu hindern. Wir werden erleben, wie er scheinbare Erfolge erzielt. Aber wir dürfen uns dadurch nicht entmutigen lassen, denn wir werden ganz gewiss auch erleben, dass Gott eingreift und dass Gott seine Wunder tut. Und dass Gott Menschen das Herz auftut, dass sie fragen, was muss ich tun, dass ich gerettet werde. Und deshalb lasst uns dranbleiben im Gebet, im Loben und im Danken und im Vertrauen darauf, dass Gott derselbe ist, der Gott, der Wunder tut und dessen Macht Ketten zerbricht. Amen.